heute im Gespräch im Kloster Maria Opferig in Zug mit der Frau Mutter, Schwester Anna Nierlich. Nach der musikalischen Einstimmung «Mei Käfer fliegt» wird sie uns verraten, wie sie vom Pommerland nach Ingebol nach Zug gekommen ist und wie sie den Ruf Gottes verspürt hat.
Einer von diesen Frühsommertagen, die hell und voller Versprechen sind, an einen Baum gelehnt im Garten lagen wir, du und ich, Vater und Kind. Du wieseltest auf allen Vieren zu der verwitterten Gartenbank und fandest eins von diesen Krabbeltieren und eine Kinderstimme sang. Maikäfer fliege, lass ich dich nicht kriege, flieg hinaus ins weite Land, fliege fort von meiner Hand. Maikäfer fliege, lass ich dich nicht kriege, fliege fort von meiner Hand.
Heute im Gespräch im Kloster Maria Opferig in Zug mit der Frau Mutter, Schwester Anna Nierlich, die von Pommern kommt, das ist in Norddeutschland, wo heute zu Polen gehört. Ja, was das Lied für sie bedeutet, «Mein Käfer fliegt», das wird sie jetzt uns erzählen und auch, wie sie den Ruf Gottes verspürt hat und welche Beziehung sie zum heiligen Franziskus hat. So möchte ich Frau Mutter, Schwester Anna bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen und ich freue mich auf den Ruf Gottes von der Schwester Anna. Wir haben das Lied «Mein Käfer fliegt» eingespielt. Was hat das für Sie für eine Bedeutung?
In dem Lied heisst «Mein Käfer fliegt». Pommerland ist abgebrannt, mein Käfer fliegt. Das gilt tatsächlich. Also, es stimmt, ich bin in Pommern aufgewachsen, hatte einen Teil vom Zweiten Weltkrieg und das Ende vom Zweiten Weltkrieg erlebt. Und nach diesem Ende ist unsere Familie aus Pommern ausgewiesen worden. Das Gebiet ist ja dann besiedelt worden mit Polen. Und die Deutschen, die damals dort gelebt haben, sind ausgewiesen worden. Ganz wenige sind dort geblieben und haben sich assimiliert. Wir sind also auf Berlin gekommen, Mutter mit 4 Kindern. Der Vater war im Westen Soldat und wir haben schon fast ein Jahr lang keine Nachricht mehr von ihm gehabt. Dann sind wir in Berlin und da hat meine Mama gesagt, so, jetzt müssen wir nicht in ein Flüchtlingslager oder in so ein Lager für Ausgewiesene, sondern wir gehen heim. Denn meine Mutter stammte aus Brandenburg, südlich von Berlin gelegen. Und da sind wir noch ein Stück weit mit einem Zug gefahren, so erinnere ich mich. Und nachher haben wir aber noch ein grosses Stück müssen zu Fuß laufen bis Lieberose. In der Nähe von dieser Stadt war dann die Heimat von meiner Mutter. Wir sind aber alle so müde, dass wir nicht mehr haben können laufen. Und sind dann da in einer Wirtschaft gesessen und meine Mutter hat irgendjemanden gefunden, der zum Großvater gefahren ist und gesagt hat, komm da die Trude, also meine Mama und die Kinder abholen. Und der Großvater hat uns geholt. Wir sind dann beim Großvater und bei der Tante, das war eine Schwester von meiner Mutter, auf einem Bauernhof und haben eben auch dort noch nie gewusst, was geht weiter, wo ist unser Vater, lebt er überhaupt noch, wie soll das werden? Das ist eine ziemlich heikle Situation gewesen. Gut, dann ist es Weihnachten, kurz vor Weihnachten 1945 gewesen. Da hat meine Tante, bei der wir gelebt haben, einen Brief bekommen von einer Tante aus Westfalen. Die Tante aus Westfalen schrieb: Hedwig, weißt du etwas über Trude und die Kinder? Hubert ist bei mir. Und Hubert, das ist unser Vater gsi. Jetzt haben wir gewusst, der Vater lebt, aber der Vater ist in Westfalen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sind in Brandenburg. Ein Stückchen weiter westlich ist der Eiserne Vorhang, die Grenze, denn das ist ja russisch besetzte Zone gsi. Und im Westen ist englisch besetzte und amerikanisch besetzte Zone gsi, 1945. Also wir hätten nicht können einfach sagen, gut, wir setzen uns hinzu und gehen eben über, etc. Nein, jetzt hat noch ein Papierkrieg angefangen von etwa 5-6 Monaten hinher. Wir möchten gerne in die Zone. Also hätte die russisch besetzte Zone müsse ihr Ja geben, damit wir in die andere Zone gehen können. Und nach 5-6 Monaten haben wir dann tatsächlich all die Zettel in der Hand gehabt und haben dann über können und sind dann wieder mit dem Vater zusammen gewesen, im Westfalen. Und haben da sehr beengt müssen leben, denn man muss sich vorstellen, es sind etwa an die 2 Millionen, wenn nicht mehr, ausgewiesene aus dem Osten, Ostpreußen, Wartegau, Pommern, in Westerhof, und der Westen hätte die alle sollen irgendwie unterbringen. Und sie haben keine große Freude gehabt, dass wir hoch sind. Sicher nicht. Gut. Eine Schweizer Fabrikantenfamilie aus dem St. Gallischen hat irgendwo durch eine andere Verwandte von uns Kenntnis von unserer Familie bekommen und hat uns helfen. Und da hat sie zuerst einmal zwei von meinen jüngeren Schwestern für 3 Monate in die Schweiz genommen. Das war damals so eine wunderbare Einrichtung gewesen. Und da haben die jüngeren Geschwister, die können 3 Monate in die Schweiz und haben ein anderes Leben gewesen, sind nachher schwer bepackt mit schweren Koffern und alles neu eingekleidet und wunderbar. Mit vielen, vielen Erlebnissen sind die dann heimgekommen. Ich habe unterdessen in einer kleinen Fabrik, aber das ist ganz, ganz klein, ein Anfang gewesen. Ein Mann, der ein paar Strickmaschinen hatte, hat gesagt, wir müssen etwas anfangen, wir müssen anfangen wirtschaften. Und da bin ich gegangen, um irgendetwas zu verdienen, damit ich daheim Mutter helfen konnte. Der Vater war ganz biederer Knecht bei meiner Bauer. Und dann ist eben wieder die Anfrage, wie ist es, willst du etwas lernen, willst du in die Schule? Ja, möchte ich gerne, aber eben, es geht jetzt nicht da. Und dann hat die Dame gesagt, ja, ich werde gern deine Ausbildung übernehmen, aber dann müsstest du in die Schweiz kommen. Und dann habe ich mich da müssen entscheiden, in die Schweiz zu gehen, und zwar ins Internat Theresianum von der Ingeborner Schwester auf Brunnen. Und meine Eltern haben gesagt, look, es ist deine Zukunft, sag du, was du möchtest und wo du findest, es wäre natürlich wunderschön, also gang. Und da bin ich gegangen. Und da bin ich auf Ingeborg gekommen und habe dort ein Seminar gemacht. Und nach dem Abschluss hat die Direktorin gesagt, ja, schau mal, du bist Ausländerin, du bekommst in der Schweiz sowieso keine Stelle. Infolgedessen ist es gut, wenn du noch ein bisschen bei uns Schule gehst. Und sie haben dem Theresianum einen Kurs gehabt, das sind 6 Klässlerinnen gewesen, wo der Übertritt in Sekundar nicht geschafft haben, also repetiert haben. Und ich als Primarpatient das also können machen. Und da habe ich dort 3 Jahre geschafft. Und irgendwann mal bin ich an einem Nachmittag im Sommer, es ist wunderschön warm und herrlich gewesen, mit dem Velo von Brunnen auf Zug gefahren. Man hat mir gesagt, Zug sei ein hübsches Städtchen und ich habe gern fotografiert und Altstadt und so. Das hat mich interessiert. Und da bin ich auf Zug geradelt und dann hat noch jemand gesagt in Ingeborg, was, auf Zug gehst du? Oh, ich hätte da etwas, wo man sollte in einem Kloster, in einem Frauenkloster abgeben. Ich will das nicht mit der Post schicken. Das ist zerbrechlich. Würdest du so gut sein? Und ja, sag ja klar. Gut, ich habe das Kloster dann hier gesucht und das ist Maria Opfrig gewesen. Und da bin ich also da rauf, da hat er gelütet und bin zuerst einmal verschrocken. Du siehst so hell gewesen und der Gang, wo ich da reingekommen bin, der ist so dunkel gewesen und die Wände so schon längere Zeit nicht mehr gewiesget, also es ist so dunkel gewesen. So ein bisschen Schock gehabt. Und in der anderen Sekunde habe ich irgendwie etwas gespürt. Da musst du her. Aber das habe ich wieder auf die Seite getan. Bin dann heimgefahren, habe noch wieder unterrichtet dort. Ich bin sehr gern in Ingeborg gesiedelt, sehr, sehr gern. Aber irgendwie ist das immer noch dieses Maria-Opferung, das ist irgendwie da drin gewesen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, gut, jetzt gehe ich mal fragen. Und bin auch hier gesessen in dem Zimmerli und habe die Oberin gefragt, ob es möglich wäre, bei ihnen einzutreten. Und es ist das im Jahre 1955 gewesen. Der Krieg ist zwar 10 Jahre zurückgelegen, aber irgendwie deutsch. Sie sind Deutsche und so. Also sie haben mir ein bisschen abgeraten. Und haben gesagt, ich soll doch lieber schauen, ob ich nicht könnte in Deutschland gehen. So, gut, mit dem Bescheid bin ich gegangen. Und wer nun hat das überlebt. Und irgendwie ist der Gedanke an Maria Opfung und eben dieses franziskanische Leben, ich habe mich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt, Evangelium, aber eben wie das Evangelium leben, so wie Franziskus das macht. Und das Ganze hat mich schon interessiert und wirklich packt. Und da bin ich halt noch einmal gegangen und habe noch einmal gefragt, ein bisschen stur. Und da haben die Oberinnen gesagt, ja, da könnt sie ja mal probieren. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann im August 1955 eingetreten und habe das Postulat gemacht. Und im Postulat ist es auch mal vorgekommen, dass ich so von 7:30 bis 8 der Auftrag, um 7:30 den Auftrag bekommen habe. Heute am Nachmittag, um 8 Uhr, müsste ich in die Schule durch, die Schwester Beatrix ist krank, kann nicht gehen, also du musst jetzt gehen und dir vertreten. Um 7:30 die Bücher in die Hand, ne? Jetzt da 5. Klasse, etwa 38 Schülerinnen und dann in die Schule. Okay, dann ich denke, ja nun, jetzt werden wir mal schauen. Und mal, das ist noch ganz gut gegangen. Es war noch interessant, die Mädchen sind natürlich da verblüfft, sie, jemand andere, nicht mit dem Ordenskleid, nur einfach normal gekleidet. Ja, und die wollte ins Kloster gehen. Interessant, naja, gut. Also, so ist das gegangen, dann habe ich mein Noviziat gemacht, ein Jahr lang. Dort während dem Noviziat bin ich viel bei der betagte und kranke Schwester gsi, hat auch geholfen und bin so mit allen ein bisschen in Kontakt gekommen. Das ist noch gut. Denn zur damaligen Zeit ist noch sehr streng getrennt gewesen, die Professschwestern und das Noviziat. Und die Professschwestern haben immer schön beobachtet, aber das Noviziat hätte eigentlich nicht dürfen oder sollen, mit denen zu sehr Kontakt haben. Ich weiß nicht, warum das war. Gut, eine alte Sache. Aber durch diese Krankenpflege, in Anführungsstrichen, bin ich mit vielen zusammengekommen. Das war sehr gut gewesen. Schön, dann habe ich meine Profess abgelegt auf 3 Jahre und bin dann gerade in die Schule gekommen. Und die Schule hat ja in Maria Opfung eine ganz lange Tradition. Die Schwestern hier haben 1611 die Reform von Pfanner Eck, also ein strengeres franziskanisches Leben, angenommen. Und 1656 hat schon der Stadtrat die Schwestern gefragt, ob sie würden die Mädchenschule an die Hand nehmen. Denn für Buben hat man immer irgendetwas gehabt, aber für Mädchen nicht. Und es ist für die damalige Zeit dem Stadtrat also sehr, sehr, sehr zu verdanken, dass er für Frauen etwas hätte wollen machen, oder? Und die damalige Oberin hat zuerst ein bisschen gezögert, denn der Stadtrat hat so ein bisschen viel in die, sagen wir, Innenpolitik vom Kloster wollen, innen schauen und innen regieren. Also wie viel man darf aufnehmen oder wie viel bringen die mit und so weiter, so ein bisschen die Hand drin haben. Und das haben die Schwestern nicht so gern wollen. Und darum hat sie dann erst nach der zweiten Anfrage gesagt, ja, Schule ja, aber sonst nichts. Alles, was mit der Schule zusammenhängt, das tut man selbstverständlich mit der Stadt verhandeln und machen und sich genau daran halten. Und das Verhältnis ist eigentlich immer recht ordentlich gewesen. 1656 hat Maria Opfrig Schule angefangen und hat es bis 2003 können durchführen. Das war immerhin eine schöne Kulturleistung hier für Zug. Naja, da bin ich in der Primarschule gewesen und es ist ganz wunderschön gewesen, wie die Sechstklässler an meiner ewige Profess, die lateinische Engelmesse, die Choralmesse, die sogenannte Engelmesse, Choral gesungen haben. Das ist wunderschön gewesen. Die Schülerinnen. Ja, und dann hat Maria Opfung ja zur Primarschule, also reine städtische Schule, wo Mädchen aus der Stadt in die Schule gegangen sind, ein Internat gehabt und in dem Internat haben sie eine Handelsschule gehabt und die Handelslehrerin ist langsam gegen Pensionsgrenze hoch und da haben die Oberen gefunden, ja, ich sollte jetzt die Zusatzausbildung für Handelslehrerin machen. Und da bin ich dann 65 im Herbst an der Uni Fribourg und habe dort Recht und Wirtschaft studiert und habe 68 im Frühling abgeschlossen mit dem Handelslehrer und Lizenziat in politischen Wissenschaften. Das ist streng gewesen, aber es ist für mich sehr, sehr lehrreich gewesen, sehr gut. Und in Fribourg hat man noch viel anregend auch auf theologischem Gebiet bekommen. Ich bin zwischendurch, wo ich Zeit hatte, in Vorlesungen über Neues Testament, über Liturgie, über Philosophie gegangen und habe mich da neben dem Wirtschaftsstudium doch noch einiges an Theologie geholt zum Ausgleich. Und dann ist ja zu der Zeit das Konzil gsi. Und das ist sehr gut gsi. Und wie ich zurückgekommen bin von Fribourg, da haben dann gerade 4 Schwestern von uns angefangen, die Theologie für Laien zu besuchen. Der Feine, Professor Johannes Feine, hat damals so Kurse abboten, innerhalb von 4 Jahren die damals geltende Theologie studiere, berufsbegleitend. Ja, ich bin denn ist Institut Übre, Handelsschule, in der Handelsschule in Ero, und habe dort unterrichtet und eigentlich das war 78 bis 94 Schulleiterin und 93 bin ich dann hier Frau Mutter geworden.
Heute im Gespräch im Kloster Maria Opferig im Zug mit der Frau Mutterschwester Anna Nerlich. Sie hat uns den Weg von Pommern nach Ingebol, nach Zug erläutert. Nach der Choralmesse, der sogenannten Engelmesse, wo übrigens die Schüler bei ihrer ewigen Profess gesungen haben, erfahren wir, wieso überhaupt Maria Opferig. Im Gespräch im Kloster Maria Opferig in Zug mit der Frau Mutterschwester Anna Nerlich. Sie hat uns den Weg erzählt, wie sie von Pommern nach Ingebol und nach Zug gekommen ist. Und jetzt werden wir mehr erfahren, wieso überhaupt Maria Opferig. Schwester Anna, ich bin gespannt, wieso das genau sie hier angekommen sind.
Warum gerade hier? Der ganz erste Besuch im Kloster hier war sicher ausschlaggebend gewesen. Ich kann das nicht erklären, das war einfach da gewesen. Ich bin daher gekommen und habe gesagt, so, jetzt will ich mich ganz hier reinbringen. Ich will nicht das, oder ich bin Lehrerin, also will ich das oder dieses. Ich will hier dieses Leben mitleben. Und zwar mit der Gemeinschaft, franziskanisch. Das Wesentliche vom Franziskanischen ist ja zuerst einmal Leben nach dem Evangelium. Also das wichtigste Buch ist sicher das Evangelium. Was sagt mir das? Was sagt der Herr? Was soll ich tun? Das ist genau das, was Franziskus gemacht hat. Und nicht gestern und morgen und so weiter, sondern heute, jetzt. Was ist jetzt wichtig? Und das, was jetzt wichtig ist, das zeigt es mir immer durch die verschiedenen Gegebenheiten. Da kommt irgendjemand, fragt irgendetwas, das ist jetzt wichtig. Ich habe irgendeinen Ruf gehabt, dir ist jetzt wichtig. Wenn ich gestört werde dabei, okay, dann ist das auch wieder wichtig. Die Störung ist wichtig. Ich muss mich da einbringen. Also das Evangelium, Leben nach dem Evangelium. Das bedeutet für uns hier auch Leben in Gemeinschaft. Nicht ich will meine großen Ideen oder ich weiß nicht was ausleben. Nein, was sagt die Gemeinschaft, was will die Gemeinschaft? Ich tue einen Beitrag leisten, damit die Gemeinschaft lebt. Und jetzt ist das gar nicht so das Allereinfachste, denn man hat sich ja die Gemeinschaft nicht ausgesucht. Man kommt ja da inne in eine Gruppe, die schon lange beieinander ist, und da muss man sich drin inne finden. Und das dauert das ganze Ordensleben an. Man bleibt ja immer beieinander. Gemeinschaft. Die Fraternitas, sagt Franziskus. Und dann das nächste noch, das große, eine große, große Liebe zur Natur, zu allem Geschöpflichen. Zuerst der Mensch, aber dann auch jedes Wesen rund um mich, Tier, Pflanze etc., bis hin zum Stein. Alles ist geschaffen und alles Geschaffene ist mir Bruder und Schwester. Das ist die große Geschwisterlichkeit. Nicht nur die Menschen, sondern wirklich die Schöpfung. Gut, ich habe da so ein bisschen mit über Hof von daheim. Mein Vater ist Förster gewesen und wir haben auch so, Vater ist vom Bauernhof gekommen, Mutter vom Bauernhof. Das ist das Wesentliche im franziskanischen Leben. Evangelium. Leben, Fraternitas und die Geschwisterlichkeit mit allem Geschaffenen und eine, sagen wir, Armut, aber eine Bescheidenheit, Einfachheit. Ich muss nicht alles haben. Viel wichtiger als haben ist sie, sein, nicht haben.
Schwester Anna, Sie kommen ursprünglich aus Nordostdeutschland, dem heutigen Polen, und haben eine bewegte Zeit miterlebt, wo es wahrscheinlich auch nicht einfach war, den Glauben im Alltag zu leben. Wie war das für Sie?
Da muss ich Ihnen sagen, dass das vielleicht bei mir ganz speziell war. Wir haben in Pommern in einer absoluten Diaspora gelebt. Meine Mutter war Lutheranerin. Der Vater war nicht daheim. Er war vom Anfang an vom Krieg Soldat. Und wir haben wohl betet daheim. Wir haben kaum können in Gottesdienst gehen, weil das viel zu weit gewesen wäre. Und Mutter mit kleinen Kind, und damals hat man kein Auto gehabt oder so. Wir hatten keins daheim. Und wir hatten einen Glauben gehabt. Wir haben gebetet, wir haben eigentlich das, nur auf dem Niveau sind wir geblieben. Und ich erinnere mich sehr gut an die Szene, wo wir von der russischen Armee überrollt worden sind. Also mitten in diesem Gefechtszeug drin. Das war schrecklich. Am 2. März 1945. Das ist ganz absolut schrecklich gewesen. Aber in dem Moment weiß ich ganz genau, dass wir damals so einen Schutz und so einen Segen hatten. Und ich höre mich noch beten: Lieber Gott, wenn wir jetzt sterben müssen, dann bitte alle, nicht einen von uns. Wir sind, der Gedanke ist einfach gewesen, beieinander bleiben, wenn immer möglich, oder alle miteinander sterben. Wir haben so viele Tote gesehen, Soldaten und Zivilisten, und das ist alles so grausam und so schrecklich gewesen, dass man da irgendwo hätte Augen zu und durch. Wir müssen irgendwo Kraft überholen, das zu bestehen.
Wie sind Sie denn katholisch geworden, wenn Sie aus einer lutherianischen Familie
sind? Erst gehen? In Westfalen. Wie wir dann mit dem Vater wieder zusammen gewesen sind, da sind wir natürlich in einem ganz katholischen Umfeld gewesen. Und da am Abend jeweils habe ich dann wirklich Unterricht genommen beim Kaplan. Und wir sind getauft gewesen, das ist alles gewesen. Aber das weitere Wissen habe ich erst dann bekommen. Also eigentlich so im Alter 14, 15, 16. Das war nicht schlecht. Das ist vielleicht auch eine Fügung gewesen. Nein, es ist eine Fügung gewesen, dass ich dann mich gerade haben müssen richtig auseinandersetzen mit dem Glauben und das nicht einfach katechismusmäßig so auswendig gelernt haben und ja, das ist so. Sondern da habe ich mich dann müssen auseinandersetzen und wirklich lernen.
Ist es letztlich die Auseinandersetzung gewesen mit dem Evangelium, dass Sie einen Ruf Gottes gehört haben?
Ich denke schon. Ich denke schon.
Wie hat er zu Ihnen geredet?
Nicht geredet. Es ist einfach da gewesen.
Ist es ein bestimmter Moment gewesen?
Ja, eben. Der Moment, wo ich in dem Kloster Maria Opfrig, in dem dunkle Gang bin, gsi bin. Das ist hier passiert, hier irgendwo.
Sie haben ja zweimal da in der Maria Opfrig angeklopft. Es braucht ja irgendwo durch auch noch Mut.
Sicher.
Ist das auch der Grund gewesen, dass Sie gesagt haben, da war der Ruf Gottes gewesen?
Ich habe einfach die innere Sicherheit gehabt. Ich gehöre da an. Im Vorfeld habe ich mich dagegen gewehrt, denn ich habe gesagt, nein, warum soll ich ins Kloster und warum und so weiter. Das Eigentümliche ist, ich habe kaum mit jemandem geredet darüber, also mal mit dem Beichtvater, aber so nie mit jemandem geredet über die ganze Geschichte. Und dann das immer mit mir selber ausbeinelt und so ein Kampf hatte innerlich, dass ich eine Allergie bekommen habe. Ich bin zum Arzt und der hat nicht mehr gewusst, was er mit mir machen soll. Denn er hat da sämtliche Prüfe, also reagieren sie auf Putzmittel, auf Nahrungsmittel, auf Saures, auf Süßes, auf weiß der Kuckuck, was alles. Alles hat nicht angeschlagen, nichts hat genützt. Plötzlich habe ich gesagt, du bist schuld. Du musst endlich einmal ja sagen. Und dann habe ich ja gesagt, denn das ist ein Wagnis gewesen. Man bricht alle Sicherheiten, da gibt man den weg und geht. Und dann noch ins Ausland. Meine Eltern und Geschwister, die sind nicht gerade sehr hell begeistert gewesen. So weit weg und... Aber ich hatte es einfach derart sicher gewusst.
Haben Sie nach dem Ja-Sagen die Allergien verloren?
Ganz ruhig ist das weggegangen. Sehr schnell weg. Ohne Medikament, ohne alles. Aber das ist dieser Kampf gewesen.
Wie ist Ihre Beziehung zu der Maria? Maria Opfrig sind Sie heute.
Ja. Der Name ist ja in heutigen Ohren sehr komisch. Maria Opferung, oder was soll das? Und ich spüre das jedes Mal, wenn Leute träumen, das und mal das Großevent sehen, einen Rundgang machen oder so, das haben wir noch viel und besonders am 1. August. Da machen wir mit Zug Tourismus. Da sind ja vom 10. bis am 4. alle wichtigen Gebäude und historischen Städten offen zu besichtigen. Und da hat man uns gefragt, ob wir nicht ausrutschen würden auf Tour. Da machen wir 2 Führungen. Und dann kommt gleich mal die Frage, was bedeutet das, woher kommt das? Und dann muss ich sagen, ja, das stimmt irgendwo. Also erstmal, das ist ein Geheimnis, steht mir nicht in der, im Evangelium. Aber es steht in den sogenannten Apokryphenschriften. Also neben dem Evangelium gibt es ja noch ganz viel andere Geschichte und Evangelien, wo aber nicht in den regulären Kodex Inero sind. Und da drin gibt es die Geschichte, die Erzählung, dass die Eltern von Maria, Anna und Joachim, die werden als Heilige im heiligen Kalender genannt. Die sind im Evangelium nie drin. Aber die sind so wichtig, oder? Das, von denen redet man, Anna und Joachim, klar, und die werden gefeiert, gut. Die beiden sind mit ihrer Tochter Maria in den Tempel gegangen und hängt Maria dort zur Ausbildung, zur Einübung in die Tora, in das Gesetz Gottes. Boah. Latinisch ist das viel prägnanter. Mariae Praesentationis. Also Maria wird hingebracht in den Tempel für eine gewisse Zeit. Nicht, dass sie immer dort geblieben ist, aber Maria wird im Tempel zur Ausbildung gebracht. Das ist vielleicht die beste Erklärung. Und mir hängt im Gasthaus eine wunderschöne Gruppe, so Figurengruppe, wo das dargestellt ist. Und bei Führige sage ich dann immer, würdet sie noch einen Moment sich gedulden, wir kommen gerade an einen Ort, wo ich Ihnen das wunderschön kann erklären. Und dann die Figuren sind so zum Wegnehmen und dann gebe ich dir denen erst einmal in die Hand und sage, gut, hier ist der Tempel, da steht der hohe Priester und da ist Mutter Anna und da kommt die kleine Maria, die Tempelstufen so aufweckt. In der Kunst sehen wir noch vielmals so Darstellige, Maria Opferung. Tizian hat so ein wunderschönes Bild, wo das kleine Mädchen, also die kleine Mädchen, wirklich die Stufen da aufläuft im Tempel. In Montage habe ich auch so ein schönes Bild gefunden. Und wir eben mit unserer kleinen Gruppe. Das ist so sprechend. Und wenn man das so sieht, dann hat das nicht so Opfer. So in dem etwas, ja, schweren Begriff zu tun. Maria spielt natürlich bei uns eine große Rolle, eben als die Mutter Jesu. Das ist ganz klar. Mir hängt auch ein wunderschönes Marie-Bild, wo leider immer noch so im Gasthaus ist. Ich hätte es irgendwo noch anders ausgestellt. Das wäre eigentlich eine Wallfahrtsmutter Gottes, die Mutter Gottes in der Eiche. Ein wunderschönes Bild und erzählt viel. Die spielt natürlich auch in unserem Leben eine große Rolle. Schon mal, und das finde ich so gut, wie das auch hier in der Innerschweiz immer doch noch geläutet wird, morgens, mittags, abends der englische Gruß.
Schwester Anna, sie haben die Jubelprofess schon gefeiert, diverse Jubiläen hier im Kloster. Können Sie da etwas darüber erzählen?
Ja, also nach 50 Jahren Profess habe ich gefeiert und das war ein wunderschönes Datum. Man kann das gut behalten. 07/07/07. Und das war sehr eindrücklich. Meine Familie war da und wir in der Gemeinschaft. Und der Bruder Raphael, der hat das sehr gut gemacht. Er ist sehr lange Zeit Ordensassistent für uns Kapuzinerinnen und uns sehr verbunden. Er ist ein guter Liturge, ein Musiker noch dazu. Er hat dann auch noch jemanden gesucht, der dann Musik macht, weil wir keine Organistin haben. Und dann haben wir da gefeiert. Und ich muss Ihnen sagen, wie ich da die Professformel wieder gelesen habe, da ist es mir wie am Anfang. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, Bruder Franz hat recht. Franziskus hat das im letzten Lebenstag am Morgen gesagt, Brüder, lasst uns anfangen. Bis heute haben wir noch nichts gemacht. Ich bin ja jeden Tag dran. Jeden Morgen neu bitte ich um den Glauben, um die Berufung, die Treue in der Berufung und einfach um da zu sein. Was kommt heute? Vor Jahren hat mir mal irgendjemand eine Karte geschenkt oder geschickt mit einem Wort von Paul Claudel. Immer ist jetzt die beste Stunde. Und das Jetzt ist hervorgehoben gewesen. Und das habe ich immer so in Blicknähe, so Blickrichtung gehabt. Und das ist, je länger, je mehr meine Einstellung und meine Haltung geworden, was ist jetzt dran, heute? Und deshalb heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute hören wir so oft im Evangelium, heute. Dieses Leben im Heute, das ist so faszinierend, nie langweilig. Langeweile, das Wort gibt es im Kloster nicht. Es ist immer spannend.
Wie haben Sie sich auf die Jubelprofess vorbereitet?
Ich habe wenig Zeit gehabt. Ich habe mir die letzten 3 Tage davor so wenigstens ein paar Stunden am Tag ausbedungen, dass ich nicht gerufen werde und nichts muss machen. Und dann nochmal so die ganze Berufung und den ganzen Weg nochmal durchgegangen. Die Höhen und Tiefen, es gibt auch Tiefen, das ist ganz klar.
Können Sie ein Beispiel machen?
Tiefen, das können persönliche Zweifel sein. Mit denen muss man sich auseinandersetzen. Es ist manchmal hart, aber das muss man machen. Und dann auch die Situation hier in der Gemeinschaft selber. Die Gemeinschaft wird kleiner, keine Berufungen. Niemand, der das Werk wieder wird die führen. Und das hat mir schon manchmal sehr, sehr wehtun und tut es auch heute noch. Wenn ich denke, an dem Ort hier ist die erste Schwester, die hier gelebt hat, als Begine 1337 verbrieft. Und seit 1337, ohne Unterbruch, bis dato, heute, sind immer Schwestern, mal mehr, mal weniger, hier gsi und haben gebetet, gearbeitet, gelitten. Nicht nur für sich, sondern für die Stadt, für das Land, für all die Anliegen, wo wir sind. Wir betet ja nicht für uns, sondern für alle. Wir sind nicht so sehr für uns da, sondern für die anderen, unsere Brüder und Schwestern. Im Moment betrifft und beunruhigt uns ganz, ganz schwer die Ukraine. Ganz schwer. Nicht da wieder noch einen neuen Krisenherd.
Sie haben vorher erwähnt, Höchst und Tiefs.
Ja, Tiefs. Ein Tief und eine ganz große Sorge und Not ist auch sie, wo wir Schule haben müssen schließen. Aber wir haben gesehen, es geht so nicht weiter. Wir haben gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt, ja. Aber es sind keine Schwestern mehr da gewesen. Und dann wird die Schule plötzlich etwas anders. Es ist nicht mehr die Schule von Maria Opferig. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, wir schließen die Schule und haben dann aber das ganz große Glück gehabt, dass die Stadt Schule weiterführt, aber ganz anders, aber sehr in unserem Sinne, nämlich heilpädagogische Schule. Die behinderten Kinder sind jetzt in unserem Schulhaus. Und das ist ganz große Freude. Und wir haben gute Kontakte mit denen. Wir leben heute noch mit der Schule, auch mit der anderen, mit der Tagesschule. Das ist sehr, sehr schön. Und ganz im franziskanischen Sinne. Für die da sein oder unser Haus zur Verfügung stellen, für die, wo es nicht so gut hängt wie andere, wo es viel schwerer hängt im Leben zu bestehen. Und die überkommen dort eine gute Bildung und Ausbildung. Das ist das Schöne. Und genauso, also das ist schwer gewesen für uns zuerst, da das durchzustehen. Nach so vielen Jahren schließen wir die Schule. Und auf der anderen Seite haben wir die Freude dürfen erleben, dass die Heilpädagogische kommt. Das Großartige. Alle Tiefen und alle Höhen erleben wir in der Gemeinschaft. Wir sind sehr demokratisch. Alles, was beschlossen wird, so wichtige Sachen, werden immer zuerst im Rat, im Klosterrat und dann nachher in der ganzen Gemeinschaft besprochen, diskutiert. Jede darf ihre Meinung einbringen. Und das gibt einen guten Zusammenhalt. Alle stehen hinter dem Entscheid. Und das bringt etwas.
Schwester Anna, das ist hochspannend, ihre Berufungsgeschichte und auch der Weg, den sie gemacht haben, bis sie nach Zug gekommen sind, da zu der Maria Opferig. Abschliessend, was wünschten Sie sich von den heutigen Katholiken?
Eigentlich möchte ich sagen, Leben nach dem Evangelium. Das kann man nämlich überall. Ich glaube, es ist heute sehr schwierig, auch für eine Familie in unserer Gesellschaft, den Glauben an die Kinder weiterzugeben, zu leben, denn die Einfluss von Schule und Kameraden und Kameradinnen auf der Straße und so weiter sind so stark, dass das, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, wirklich ein gutes Glaubensleben rüberzubringen. Und mir hängt heute ja so furchtbar viel Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Nicht? Wir sind ja alle viel zu schnell. Alles muss schnell. Und jeder muss das noch haben und nach der Schule dieses und jenes und noch was anderes. Ich weiß es nicht. Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder und die Eltern müssen halt Vorbilder für ihre Kinder sein. Und die Lehrer sollten auch Vorbilder sein. Ich habe einmal dürfen bei der Erstkommunion von einem Großneffe dabei sein. Ich bin gerade in Deutschland und in der Familie und da ist gerade das gefeiert worden. Und da hat mir der Bub gefragt, sag mal, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Religion hörst? Und er wie aus der Pistole geschossen, Mama, wollte sagen, Mutter hat mit ihm viel über Religion gesprochen. Oder Mutter und der Bub und die kleine Schwester zusammen noch, die miteinander, die Mama. Und wie die Mama das gemacht hat, ganz unauffällig, ganz so im Leben. Ich möchte sagen, zwischen den Kochtöpfen und so weiter, so irgendwie, und beim Spielen und so. Hat dir nicht das fertig gebracht, so weiterzugehen? Was sie bei meiner Schwester, bei ihrer Mutter gelernt hat. Das ist wunderschön zu sehen, ohne viel rundherum, aber einfach so weitergehen. Das ist so eindrücklich gesehen. Sehr schön.
Das ist ganz eine schöne Geschichte. Danke vielmals, Schwester Anna. Ich danke Ihnen auch für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und Ihre Offenheit. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinschaft ganz viel Gottessegen. Und möge ich auch auf die Fürsprache vom heiligen Franziskus und auch von unserer geliebten Maria weiterhin die Gemeinschaft können wirken, in sich gerichtet und auch gegen aussen gerichtet und weiter im Gebet uns und die ganze Welt können zu tragen. Danke vielmals. Was würde Ihnen jetzt Ihrem Herzen gut tun? Welche Musik soll ich einspielen zum Abschluss?
Bach, Jesus, meine Freude.
Heute im Gespräch mit der Frau Mutter, Schwester Anna Nierlich vom Kloster Maria Opferig in Zug möchte ich den Beitrag beenden mit dem Lied Jesus ist meine Freude von Bach.
Ja.
Und ich verabschiede mich, Andrea Marti, von Ihnen allen.